Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2026 und wir starten mit einem altbekannten Thema, aber vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive diesmal. Und zwar geht es in diesem Themenmonat um das Glaukom und zwar dabei genau um neuroprotektive Faktoren. Ich freue mich sehr über die Unterstützung von Herr Professor Jünemann. Schönen guten Tag an der Stelle schon mal.
Ja, guten Tag, Frau Licht.
Und danke mich ganz, ganz herzlich bei Bausch und Lomb und freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. So, also wenn wir hier gerade so einsteigen, könnten wir vielleicht noch einmal klären, was Neuroprotektion genau bedeutet.
Ja, das können wir gerne machen, aber ich muss noch eins vorwegschalten.
Ja.
Weil Sie haben gesagt, das Glaukom, es ist nicht das Glaukom, es ist die Glaukomerkrankung. Und das ist ganz wichtig, weil es natürlich viele, viele unterschiedliche Unterformen gibt. Aber sie haben alle natürlich eine Endstrecke und sie teilen sich eine umfangreiche pathogenetische Kette. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt mit der Neuroprotektion nämlich einsteigen werden. Letztendlich ist das, was wir ja mit der Drucksenkung machen, auch Neuroprotektion, aber eben eine sogenannte indirekte. Und wenn wir über Neuroprotektion sprechen oder dieses Stichwort fallen lassen, dann meinen wir die direkte Beeinflussung der retinalen Ganglienzellen und des axoplasmatischen Flusses durch entsprechende Faktoren, durch Aktivierung endogener Faktoren, sogenannter neuroprotektiver Faktoren, durch Hemmung eben neuropathologischer Faktoren. Das letztendlich ist Neuroprotektion. Wir müssen ja da unterscheiden und das abgrenzen von der Neuroregeneration.
Ja.
Die ja letztendlich versucht, das, was verloren gegangen ist, wieder zurückzuholen. Wir wollen aber letztendlich verhindern, dass überhaupt Nervenfasern über den normalen Zeitablauf verloren gehen. Das ist Neuroprotektion.
Also erstmal Dankeschön für die schöne Definition. Da möchte ich aber direkt einmal nachhaken. Also wenn man von Regeneration spricht und davon, dass wir primär gucken, dass es gar nicht dazu kommen müsste. Wie ist das denn mit der Regeneration? Kann man denn irgendwie denken, das Glaukom ist rückgängig? Eigentlich nicht. Also rückgängig zu machen?
Also vom Grundprinzip her nein. Also als ich Assistenzarzt war, hat es ganz klar geheißen, es war ein Dogma. Was weg ist, ist weg. Und das kommt doch nicht mehr zurück.
Kommt mir auch bekannt vor.
Ja, genau. Aber inzwischen haben wir doch viel gelernt. Und wir haben gelernt, dass es eine enorme Neuroplastizität gibt.
Mhm.
Und wir haben auch gelernt, dass Nervenfasern sich durchaus wieder regenerieren lassen. Und wir wissen inzwischen, dass es im Verlauf der Glaukomerkrankung eine unterschiedliche Populationen von retinalen Ganglienzellen und Nervenfasern dann gibt, die auch in einem unterschiedlichen Stadium der Schädigung sind. Und hier ist es durchaus möglich, wieder Nervenfasern und retinale Ganglienzellen zu reaktivieren. Und das sehen wir daran, dass es möglich ist, zum Beispiel durch verschiedene Interventionen, zum Beispiel die Gesichtsfelder durchaus wieder zu verbessern. Aber das sind natürlich alles nur, das ist ein gewisses Rauschen. Nicht?
Ja.
Aber vom Grundprinzip her stimmt das, was letztendlich tatsächlich durch die Neurodegeneration verloren gegangen ist, komplett können wir nicht wieder aktivieren und zurückholen.
Aber was so ein bisschen funktionell eingeschränkt ist, das könnte man wieder reaktivieren.
Ja, absolut.
Okay.
Absolut. Nicht? Das sehen wir ja klinisch ganz kurz nochmal daran, wenn wir einen Patienten haben im Druck von 40 zum Beispiel, 40 mm Quecksilbersäule, und messen das Gesichtsfeld und dann wird der Augendruck gesenkt und messen es nochmal, dann sehen wir, dass es deutlich verbessert ist.
Okay.
Nicht? Denn die sagen sich, die Nervenfasern oder Ganglienzellen, was sollen wir unter den schlechten Bedingungen arbeiten? Nicht?
Die gehen in den Streik.
Die sind also relativ menschlich muss man sagen.
Sind ja auch ein Teil von uns, ne? Also wirklich.
Ich hoffe doch, ja, ja.
Von den streikenden Ganglienzellen. Okay.
Genau.
Also wir befassen uns heute nicht mit den streikenden Ganglienzellen per se, aber mit etwas, was diese so hoffentlich, so hoffen wir, beeinflussen kann, nämlich dem Citicolin. Und da schauen wir uns eine Studie von Lanza und Kollegen an. Ich sag da gleich nochmal was zu, aber bezüglich Citicolin, was ist das genau und wie kommt man darauf, dass das eben in diesen neuroprotektiven Kreislauf mit eingebunden werden kann?
Citicolin ist ein Vorläufer vom Acetylcholin. Es ist das sogenannte UDP-Cholin. Es ist schon seit langem bekannt in der Medizin, seit weit über 50 Jahren. Es ist auch breit eingesetzt, vor allem auch in der Neurologie, bei neurologischen Erkrankungen.
Mhm.
Und wenn man es einfach mal ganz einfach zusammenfasst, ist es ein sogenannter Membranstabilisator.
Ja.
Das heißt, es wirkt über verschiedenste Mechanismen neuroprotektiv, es wirkt antioxidativ, es wirkt über die NMDA-Rezeptoren, es wirkt über die Atmungskette. Also es hat sehr viele Eigenschaften, die auch in der Pathogenese der Glaukomerkrankung eine zentrale Rolle spielen. Und insofern ist es vom Steckbrief her hochinteressant, dieses bei der Glaukomerkrankung anzuwenden und als neuroprotektive Substanz zu verwenden.
Wir hatten das vorhin tatsächlich ein bisschen diskutiert, bevor der Podcast losgegangen ist. Ich nehme die Zuhörer mal ganz kurz mit. Die Frage ist, über welche Studie spricht man? Weil es gibt inzwischen wirklich viele. Wir haben uns für heute eine von Lanza und Kollegen rausgesucht, die im Jahr 2019 erschienen ist. Und die hat über 2 Jahre Patienten mit Offenwinkelglaukom angeschaut. Und zwar 60 Patienten, 30 in jeder Gruppe, einmal Placebo, einmal Citicolin behandelt. Und die haben wirklich nach 6, 12, 18 und 24 Monaten immer viele Untersuchungen gemacht und haben da unter anderem halt auch eine ganz genaue Messung des Gesichtsfeldes gemacht und da auch nochmal geguckt, dass sie valide ist und dann aber auch noch die RNFL auch noch zusätzlich gemessen im OCP. Für uns ist die vor allen Dingen deswegen interessant, weil sie so lange geht, haben wir dann gedacht, dass wir einmal darüber sprechen und weil die so schön gematcht ist. Also mir hat wirklich ganz gut gefallen, kann ich ja vielleicht direkt sagen. Die haben geguckt, in welchem Stadium die Glaukome sich befinden. Die haben viele Sachen angeguckt, die eben matchen, also nicht nur Alter und Geschlecht. Aber natürlich jetzt nicht alles. Also die haben jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, es ist irgendwann mal auf dem Auge Brimonidin gegeben worden oder dieses oder jenes. Also das haben die jetzt nicht gematcht, aber trotzdem sehr, sehr viel und vor allen Dingen sehr lange geguckt und methodisch sehr sauber. So, und jetzt habe ich dazu auch genug erzählt. Die Frage ist, warum betone ich so, dass es toll ist, dass sie so lange geguckt haben und was kam raus? Ich würde an der Stelle nämlich gerne in die Ergebnisse springen, damit wir dann noch ein bisschen über die anderen Studien diskutieren können.
Ja, letztendlich haben Sie die zentralen Punkte ganz, ganz klar dargestellt. Wichtig ist bei solchen Studien, dass die Gruppen vergleichbar sind, dass nicht Schwankungen im Augeninnendruck sind, dass nicht andere Kofon, also andere Faktoren, die Ergebnisse beeinflussen. Das ist tatsächlich bei dieser Studie, und ich kann das sagen, schon vorausgreifend, auch bei allen anderen Studien zum Citicolin ganz hervorragend gemacht. Der Augendruck ist immer gut vergleichbar. Es gibt keine anderen Interventionen. Und man kann tatsächlich schlussfolgern, dass die Ergebnisse, die man findet, auf die therapeutischen Intervention zurückzuführen ist. Was haben Sie gemacht? Sie haben eben 500 Milligramm Citicolin gegeben, oral.
Aber als Lösung, glaube ich, ne? Nicht als
Lösung, genau. Ja. Nicht als Tablette, sondern als Lösung. Und haben dieses eben 4 Monate gegeben mit 2 Monate Pause. Und haben das über 2 Jahre nachverfolgt. Und haben nachgeschaut, was macht das OCT, also die Nervenfaserschichtige, RNFL, und was macht das Gesichtsfeld. Und die Ergebnisse sind wirklich hoch signifikant. Es zeigt sich, dass unter dem Citicolin eine weitestgehende Stabilisierung des Gesichtsfeldes stattfindet und es zeigt sich, dass unter dem Citicolin auch die Nervenfaserschicht im Vergleich zu der Vergleichsgruppe, die kein Citicolin bekommen hat, bei gleichen Augeninnendruckverläufen ebenfalls die Nervenfaserschichtdicke sich stabilisiert.
Ja, es ist so eine tolle Abbildung, die die da drin haben. Also ich habe es gar nicht glauben können, als ich es gesehen habe, weil man sieht, wie sich die die Linie, ich sag's mal ganz platt, so wie ich es auch verstanden habe, die Linie bewegt sich immer weiter nach unten. Also die Mean Deviation nimmt immer weiter zu. Das wurde ich halt gegenläufig dargestellt. Und bei der anderen Gruppe, die halt Citicolin erhalten hat, stabilisiert die sich allerdings auch nicht sofort. Also die geht auch erstmal mit. Das heißt, ich bin jetzt so ein bisschen für mich davon ausgegangen, es braucht, bis dieser Effekt wirklich einsetzt. Ist das zutreffend?
Das ist zutreffend. Es ist tatsächlich so, man kann jetzt überhaupt nicht erwarten, dass das ganz sofort passiert, sondern es heißt, oder die jetzt Studien zeigen und alle Studien zeigen, das braucht ungefähr ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis der Effekt vom Citicolin eintritt.
Also am besten frühzeitig darüber nachdenken, ob man die Therapie ergänzt.
Ja, also mir schwirren natürlich jetzt im Kopf sofort viele, viele, viele Aspekte herum.
Nicht dann das nehmen eine Sie uns ist die Frage, gerne mal mit.
Das mache ich. Nicht das eine ist die Frage, wann fängt man an?
Ja.
Wer soll das bekommen?
Mhm.
Und wie soll er das bekommen? Aber ich kann sagen, und wir haben ja natürlich hier immer nur einzelne Studien herausgegriffen, aber hinsichtlich des Citicolins gibt es inzwischen über 20 Studien. Und das Erstaunliche ist, dass alle Studien, die es dazu gibt, und natürlich sind das keine riesengroßen Zahlen, aber alle Studien sind gut gemacht und sind, wie Sie es ja schon für diese Studie dargelegt haben, vom Design her wirklich ganz hervorragend, zeigen einen neuroprotektiven Effekt vom Citicolin. Bevor ich jetzt auf diese Aspekte komme, die ich eben gesagt habe, es gibt noch eine Studie vom Otto Belli, der hat keine wirklich prospektive Studie gemacht, der hat aber seine Patienten genommen und hatte den Verlauf des MDs und hatte die Progressionsrate vom MD vor der Citicolingabe, hat die Patienten weiterverfolgt, aber ab 1.0 Citicolin den Patienten gegeben. Und alles andere war unverändert. Der Augendruck war gleich, alles war unverändert, ohne weitere Intervention. Und es hat sich gezeigt, dass unter dem Citicolin die Progressionsrate des Gesichtsfeldes gemessen am MD sich um den Faktor 10 verringert hat.
Boah. Ja. Ich muss natürlich an der Stelle noch mal ganz kurz anmerken, also Mean Deviation, Gesichtsfeld, ich bin da erstmal mal so ein bisschen skeptisch und blätter dann ganz gerne in den Studien zu der Stelle, wo die Cut-Off-Werte für ein gewertetes Gesichtsfeld nehmen. Die waren nämlich bei 33% Fehlfixation und falsch positiven und falsch negativen, also falsch positiven 15% oder falsch negativen 33%. Und das ist jetzt, also ich habe immer so 10 im Kopf, 10%. Das ist halt schon was höher, muss man sich halt im Hinterkopf bewahren.
Das Entscheidende ist, ob das von Untersuchung zu Untersuchung variiert hat. Hm. Wenn das immer gleich ist, spielt es keine Rolle.
Es spielt gar keine Rolle, halt so. Aber wenn die Patienten 50% fehlfixieren, dann wäre ich schon vorsichtig. Oder wenn jemand
das ist schon richtig, aber wenn das immer gleich ist, also von im Verlauf, ist es nicht mehr so relevant. Entscheidend ist, ob bei Untersuchungszeit 1 oder 2 oder 3 eben diese Reliabilitätsfaktoren deutlich unterschiedlich sind. Also Fixation, falsch positive Antworten, falsch negative Antworten. Aber wenn das immer vergleichbar ist, habe ich immer eigentlich die gleiche Reliabilität der Gesichtsfelder.
Und zumindest dann kann was ich die vergleichen, Verlauf betrifft. Ja.
Ja, genau.
Die haben ja aber an der Stelle noch glücklicherweise, also ich finde es schön, dass sie noch einen, ich sag jetzt mal, unbestechlichen Wert dazu genommen haben, sofern natürlich da die KI kein Mist macht und die Papille sonst wo zeichnet. Und zwar haben die ja noch die RNFL zusätzlich gemessen und die zeigt ja auch dasselbe.
Genau, das ist eigentlich das wirklich Schöne an dieser Studie, dass sie sowohl morphologisch als auch funktionell die Beeinflussung oder den Einfluss des Präparates zeigen, also sprich die Neuroprotektion dokumentieren. Ja.
Okay.
Es gibt auch mehrere Studien hinsichtlich der Elektrophysiologie, die auch zeigt, dass sich diese stabilisiert im Vergleich zu der Vergleichsgruppe. Und es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass die Lebensqualität unter dem Citicolin sich deutlich verbessert.
Wie soll das passieren? Einfach durch die Stabilisierung des Gesichtsfelds, oder?
Nein, nein, das hat wohl meines Erachtens, so wie ich das interpretiere, etwas damit zu tun, dass das Citicolin auch nootrop wirkt. Das heißt also, die kognitive Adhärenz wird verbessert.
Mhm.
Vor dem Hintergrund denke ich, dass die Patienten sich einfach, in Anführungsstrichen, jetzt mal ganz lapidar gesprochen, sich besser fühlen. Ja, und ich habe tatsächlich mehrere Patienten, die wiedergekommen sind und sagen, also irgendwie passt jetzt so, ne? Wie der Franke sagt, ne, passt schon. Ja.
Ja, das ist natürlich schön, wenn Patienten zufriedener werden. Ja.
Und die Frage war ja, und ich hatte ja die drei Dinger formuliert, wann, wer und wie. Das war die Frage. Und als ich damit anfing, neuroprotektive Therapien den Patienten anzubieten, habe ich das anfangs erst gemacht bei weit fortgeschrittenen Glaukom und speziellen Glaukom.
Ja.
Inzwischen bekommt es jeder und auch frühe Glaukom.
Okay.
Und auch zum Beispiel, sagen wir mal, als Beispiel ein Patient, junger Patient mit okuläre Hypertension, 25, 26, 27, wo man jetzt überlegt, was mache ich mit dem Patienten, bekommt von mir als Empfehlung, als neuroprotektive Maßnahme mit Citicolin. Denn wir wissen inzwischen, dass die Neurodegeneration bei der Glaukomerkrankung nicht erst irgendwann im Verlauf beginnt, sondern ganz von Anfang an, und die Dysregulierung und Desintegration des morphologischen funktionellen Systems beginnt ganz von Anfang an. Und deswegen macht es Sinn, von Anfang an tatsächlich Neuroprotektion zu betreiben. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das erkennt und dass man das verinnerlicht. Nicht einfach zu sagen, ich mache das dann, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, wenn das nicht mehr reicht, sondern ich mache es von Anfang an als eine begleitende Therapie zu der etablierten, drucksenkenden Glaukomtherapie. Also das wäre letztendlich der Wer.
Dann kommen wir zum Wie.
Genau, ich komme ganz kurz zum Wie. In fast allen Studien wurde zyklisch das Citicolin appliziert. Also zum Beispiel zwei Monate Pause. Ich denke, dass das studientechnisch bedingt war, dass sie zeigen wollten, dass das vielleicht ein bisschen wieder hochgeht und dann setzen sie es wieder an und es geht wieder herunter. Und es gibt diese ganz, ganz erste Arbeit, die ja die Patienten nach 10 Jahren nochmal nachuntersucht hat und das genau zeigt, dass sie letztendlich, wenn sie das immer wieder geben, das einen additiven Effekt hat. Summa summarum, am Ende, aus meiner Sicht, ist es eine chronische dauerhafte Therapie. Ich sage den Patienten immer, es ist wie das Insulin für den Diabetiker. Sie nehmen es dauerhaft. Denn das Gute ist eigentlich, das Citicolin hat keine Nebenwirkung.
Also es werden ganz milde gastrointestinale Beschwerden bei manchen Patienten beschrieben, nur um das jetzt mal ganz kurz noch auszuführen. Und bei sehr, sehr hohen Dosen wird wohl auch ein Flush beschrieben.
Jawohl.
Bei den Patienten, aber in anderen Studien.
Ja, das ist richtig. Es gibt ganz selten, und ich habe eine Patientin, die tatsächlich das auch beklagt hat, das ist keine ernsthafte gastrointestinale Erkrankung, es ist einfach nur ein Missempfinden.
Ja.
Man setzt es ab, es ist wieder weg. Und von der EMA ist es bis 1000 Milligramm als nebenwirkungsfrei deklariert. Mhm. Die Frage, und jetzt kommen wir nämlich dann additiv zu dem wie viel? Die Studien haben ja zwischen 250 und 1000 Milligramm appliziert. Ich denke, im klinischen Alltag macht es Sinn und das ist gewissermaßen eine Art, wenn wir so wollen, Kompromiss, 500 Milligramm zu geben. Wir haben noch keine Vergleichsstudien in dem Sinne, dass man guckt, was ist besser, 500 oder 1000 Milligramm. Aber ich denke, 500 Milligramm ist vernünftig, weil man muss ja bedenken, die meisten, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, so ist es ja zugelassen in Deutschland.
Ja.
Und die meisten Tabletten haben 250 Milligramm als orale Applikation. Das heißt, sie müssen schon zwei Tabletten nehmen. Es gibt vereinzelt auch Präparate mit 500 Milligramm. Aber wenn Sie jetzt sagen, man soll 1000 Milligramm nehmen, dann müssten Sie ja sehr häufig 4 Tabletten am Tag nehmen. Das ist aus meiner Sicht nicht praktikabel. Aber zwei, das geht.
Wo wir bei der Compliance wären.
Genau.
Aber das ist natürlich bei der Therapie eines Glaukoms sowieso immer die Sache. Und wenn die Patienten was von der Therapie haben und sagen, mir geht's sogar besser, wäre das natürlich sehr wünschenswert. An der Stelle würde ich tatsächlich das Thema, ich kann ja glücklicherweise sagen, unterbrechen, weil wir setzen das Gespräch ja nächste Woche fort. Da geht es dann um einen anderen Stoff, und zwar ums Nikotinamid.
Jawohl.
Und dann sprechen wir auch nochmal ein bisschen darüber, wie viel das tun kann. Ich habe auf jeden Fall ganz viel mitgenommen. Ich kann diese Studie von Lanza und Kollegen nur empfehlen. Ich glaube, die ist auch frei verfügbar.
Ist frei verfügbar,
und,
ja.
Ich freue mich, wenn Sie auch etwas mitnehmen konnten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Herr Professor Jünemann, fürs Mitnehmen. Sie sind da ja echt ziemlich tief im Thema drin. Und ich kann hier immer nur so eine einzelne Studie lesen. Und danke auch nochmal an Bausch und Lomb für die Unterstützung. Und ja, herzlich willkommen im neuen Jahr.
Ja, ebenso. Danke, Frau Licht. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.